Ja, einen schönen Sabbatmorgen, liebe Geschwister. Die Kinder haben gerade ihre Geschichte bekommen. Jetzt gibt es noch die Geschichte für uns Erwachsene. Und kurz zu meiner Person. Ich bin der Marco, komme ursprünglich aus Wien, bin seit bald 5 Jahren in der Schweiz. Und Gemeindeglied bin ich eigentlich in Wolfswinkel, aber ich komme jetzt seit einem halben Jahr ganz gern noch in die Kramerstraße. Und ja, ich predige heute, weil ich einen Anruf vom Roland bekommen habe und der mich einteilen wollte. Und dann kann man natürlich nicht Nein sagen, wenn man sagt mal zu. Und ja, ich mache das auch gerne. Und ja, ich freue mich jetzt da, die Predigt bei euch halten zu dürfen. Ja, ich glaube, wir machen alle gerne Pläne. Wir überlegen uns gerne etwas, wie die Zukunft aussehen soll, was wir machen wollen über die nächsten Jahre. Wir setzen uns Ziele, was die Schule angeht, das Studium, das Berufsleben oder auch Ziele für die Familie. Wir sagen, in 5 Jahren möchte ich dort und da stehen und das erreicht haben. Und mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe vor ein paar Jahren eine Missionsschule gemacht und jeder weiß dann schon, manche gehen Theologie studieren, manche werden Ärzte, manche werden Lehrer und auch ich habe mir etwas überlegt. Und zwar wollte ich einfach Unternehmer werden. Ich wollte wirtschaftlich erfolgreich sein, vermögend werden und so weiter. Und jetzt natürlich sehr wohl mit dem Hintergedanken auch dann irgendwie, wenn Gott mich segnet, dann kann ich das auch weitergeben, dann kann ich auch anderen helfen, andere unterstützen. Das war so ein bisschen meine Vision. Ja, dann kann ich großzügig spenden und das ist sozusagen die Aufgabe für mein Leben, sage ich mal. Ja. Und ja, ich hatte einen sehr, sehr konkreten Plan und es ist dann doch ganz anders gekommen. Also im Frühjahr diesen Jahres, da ist mir das dann so ein bisschen bewusst geworden und zwar ist nämlich alles Mögliche schiefgegangen. Ich habe ein Unternehmen mit meinem besten Freund gemeinsam gegründet, das ist komplett gescheitert, das mussten wir einstanzen. Beruflich bin ich irgendwie auch ins Stocken geraten, ich habe da gerade ein sehr spannendes Projekt abgeschlossen und danach war es dann irgendwie fertig bei dem Arbeitgeber. Ich bin dann nicht weitergekommen, es gab keine Entwicklungsmöglichkeiten. Mein erster Gedanke war, okay, ich muss jetzt wieder selber schauen, dass ich weiterkomme, dass ich vorankomme. Ich habe mir dann gedacht, okay, passt, ich suche mir mal den nächsten Job, wo ich wieder weiterkomme. Bewerbungen verschickt, etliche Interviews auch gehabt, weil ich mich ja auf Jobs beworben habe, wo mein Profil passt und wo ich eigentlich reinpassen müsste. Aber es ist auch das alles schiefgegangen. Es ist einfach nichts, es war kein Erfolg. Es hat sich eine Tür nach der anderen verschlossen. Und da war ich dann an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? So, ist das überhaupt das, was Gott von mir will? Soll ich so überhaupt weitermachen? Soll ich überhaupt Unternehmer werden? Soll ich überhaupt in der Wirtschaft bleiben? Soll ich vielleicht auch das Land wechseln, wieder mal umziehen? Oder es hat sich für mich so angefühlt, als ob ich die letzten Jahre so das falsche Ziel verfolgt habe und das Ganze nochmal irgendwie überdenken musste. Und vielleicht kennt ihr solche Momente auch. Also ihr überlegt euch was, ihr habt einen Plan und plötzlich kommt ein Stopp. Es geht einfach nicht weiter. eine Tür geht zu, ein Traum zerplatzt, man versteht überhaupt nicht, wieso lässt Gott das jetzt zu, warum ist das so, wie geht es jetzt weiter? Ja, wir machen uns Pläne, ich denke, das ist auch nicht falsch, aber Gott führt oft auf eine Art und Weise, wie wir damit eben nicht gerechnet haben. Und genau um so einen Menschen geht es auch heute in der Bibel. Ein Mann, der einen Plan hatte, der wusste, was er tun will und wie er es tun will. Und Gott hat ihm immer wieder ein Stopp geschickt. Stopp, nicht so. Und wir schauen uns diesen Mann jetzt an. Also, wir schlagen auf 4. Mose Kapitel 22. Es geht nämlich um Bileam. 4. Mose Kapitel 22. Ja, beim Vers 1 steht, die Israeliten zogen weiter und lagerten in der Ebene von Moab, östlich des Jordan. Also, das Szenario ist, das Volk Israel ist auf dem Weg ins verheißene Land. Und Gott hat das Volk bisher geführt, auch dorthin, auch nach Moab. Und das bereitet jetzt dem König von Moab große Sorgen. Also sein Name ist Balak. Und im Vers 4 steht dann, dieses Gesindel, also das ist ja schon kein netter Ausdruck, wird alles kahl fressen wie ein Rind, das Gras auf der Weide. Also er freut sich überhaupt nicht, dass das Volk Israel da jetzt lagert und dahergekommen ist in seine Nähe. Und ja, Balak geht jetzt nicht den klassischen Weg, sage ich mal. Er greift das Volk Israel nicht an mit seinem Heer, sondern er macht etwas sehr Interessantes. Er sucht sich einen Mann, der das Volk Israel verfluchen soll. Und dieser Mann heißt Bileam. Bileam war kein Israelit, er gehörte also nicht zum Volk Gottes, hat aber sehr wohl eine gute Verbindung zu Gott gehabt. Also er wusste, dass der Gott Israels zu ihm spricht. Er war so als Prophet eigentlich bekannt, auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Und man wusste, wen Bileam segnet, der ist dann auch gesegnet. Und wen Bileam verflucht, der ist dann auch verflucht. Genau, und was will jetzt der König Balak von Bileam im Vers 6? Komm zu mir und verfluche dieses Volk. Eine klare Botschaft. Jedenfalls, Bileam gibt zuerst eine interessante Antwort, also im Vers 8, bleibt heute Nacht hier, ich werde den Herrn fragen und euch morgen sagen, was er antwortet. Also es klingt ja eigentlich vorbildlich, aber was seltsam ist, dass Bileam ja den Gott Israels kennt und wieso fragt er Gott überhaupt, dass er das Volk verfluchen soll, also das ist ja irgendwie, ja, geht ja nicht ganz auf. Also wieso muss man wegen sowas Gott fragen? Ich meine, die Antwort, das sollte eigentlich klar sein. Jedenfalls kommt im Vers 12 auch die ganz überraschende Antwort von Gott, das ist ja eigentlich klar. Geh nicht mit ihnen, du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Also das Volk Israel muss gar nicht noch großartig gesegnet werden. Es ist per se schon gesegnet. Es ist ja Gottes Volk. Ja, jetzt könnte eigentlich die Geschichte zu Ende sein. Jetzt könnte man eigentlich sagen, ja, wenn jetzt alles richtig gelaufen wäre, dann könnten wir jetzt schon aufhören. Aber es geht weiter. Balak gibt nämlich nicht auf. Er schickt noch mehr Männer, noch angesehenere Männer. Und er verspricht dem Bileam große Belohnungen. Also das dürfte halt finanziell sicher sehr, sehr reizvoll gewesen sein. Und Bileam sagt dann im Vers 18, selbst wenn Balak mir einen ganzen Palast voller Silber und Gold schenken würde, könnte ich nicht gegen den Willen Gottes handeln. Bisher klingt ja auch alles super. Also von Bileam könnte man ja bis jetzt auch einen sehr guten Eindruck haben. Aber dann kommt noch der Vers 19, bleibt trotzdem noch eine Nacht hier, ich will noch einmal hören, was der Herr dazu sagt. Also man merkt, Bileam ist irgendwie nicht glücklich mit dem, was Gott ihm eigentlich schon gesagt hat. Also Gott hat bereits gesprochen, es ist eigentlich ganz klar, das Volk Israel darf nicht verflucht werden, es ist gesegnet, die Antwort ist eindeutig. Warum fragt Bileam noch einmal nach? Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Antwort von Gott unklar war, sondern Bileam will eigentlich was anderes. Er hat sich eigentlich erhofft, dass Gott vielleicht mal auch was anderes antwortet. Bileam spielt eigentlich schon mit dem Gedanken, das Volk zu verfluchen. Ich meine, sonst würde er ja nicht so oft nachfragen. Ne? Und vielleicht ist das etwas, was wir auch aus unserem Leben kennen. Also wenn ich ehrlich bin, dann hat es das sicher schon mal gegeben, dass ich eigentlich wusste, das ist die Linie, die Gott einem vorgibt, aber man fragt dann immer wieder nach Gott, ja, aber kann ich nicht doch und können wir nicht so und irgendwie, man möchte doch lieber seinen eigenen Willen durchsetzen. So, und ja, vielleicht fragt man auch öfters bei Gott nach, nur um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Ja, schauen wir, wie die Geschichte weitergeht. Vers 21, also 4. Mose 22, Vers 21. Am nächsten Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und machte sich mit den führenden Männern aufs Moab auf den Weg. Also er ist dann doch gegangen. Im Vers 20 davor, da sehen wir noch, dass Gott gesagt hat, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann geh mit ihnen, aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Also Gott gibt dann sozusagen das Go, aber das würde ich jetzt eher so beschreiben wie, ja, dann geh halt, wenn du unbedingt willst, aber eigentlich ist es nicht mein Plan. Du bildest dir das ja selbst ein und dann mach halt. Aber du darfst trotzdem nichts verbocken. So will ich das jetzt beschreiben. Ja, Bileam ist losgezogen und jetzt wird es sozusagen interessant, weil... Ja, jetzt lesen wir im Vers 22 dann, Gott wurde zornig, weil Bileam aufgebrochen war, während Bileam in Begleitung seiner beiden Diener auf seinem Esel dahinritt, stellte sich der Engel des Herrn Bileam in den Weg, um ihn aufzuhalten. Also Gott möchte Bileam stoppen. Also er will ihn gar nicht weitergehen lassen. Und da ist es jetzt dieser spannende Teil, wo die Eselin sozusagen das dann wahrnimmt und Bileam überhaupt nichts versteht. Vers 23, als die Eselin den Engel des Herrn sah, der ihr mit gezücktem Schwert den Weg versperrte, bog sie vom Weg ab aufs Feld. Also die ist einfach rechts vorbeigelaufen. Und Bileam kriegt erstmal nichts Wind. Er schlägt die Eselin und versteht überhaupt nicht, was los ist. Ja. Dann geht es weiter. Es kommt noch zu einem zweiten Zwischenfall. Der Engel des Herrn steht wieder vor Bileam und die Eselin drückt sich an die Mauer. und somit wird der Fuß von Bileam ein bisschen eingeklemmt. Also die Eselin versucht, da vorbeizukommen. Bileam denkt sich immer noch nichts, er schlägt sie wieder, ein zweites Mal. Und Gott stellt den Engel des Herrn dann auch noch ein drittes Mal auf den Weg. Und da war jetzt so eine Stelle, wo es dann keinen Platz mehr gab. Also man konnte nicht links oder rechts ausweichen. Es war sozusagen eine Sackgasse. Und Bileam fällt nichts anderes ein, als die Eselin wiederzuschlagen. Ein drittes Mal. Er merkt überhaupt nicht, dass irgendwas komisch ist. Er fragt sich nicht, was ist mit der Eselin los? Passt da vielleicht irgendwas nicht? Also ist ja ein ganz seltsames Verhalten. So, jetzt geht es erst richtig los. Also man muss sich das so vorstellen. Gott ist da und schaut zu und er weiß eigentlich, dass der Bileam da einen Blödsinn macht, will ihn irgendwie stoppen und sieht den Bileam, wie er überhaupt nicht nachdenkt, überhaupt nicht zur Besinnung kommt und einfach nur auf seine Eselin eintrischt. Und ich glaube, Gott hat sehr wohl auch Humor. Im Vers 28 geht es nämlich richtig los. Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Und die Eselin sagt dann, was habe ich dir getan, dass du mich noch dreimal schlägst, fragt sie Bileam. Und eigentlich müsste jetzt der Moment sein, wo der Bileam völlig wachgerüttelt ist. Ich meine, man reitet da auf seiner Eselin, plötzlich dreht sie sich um und fängt an zu reden. Das ist ja nicht alltäglich. Was macht Bileam? Vers 29. Du hast mich zum Narren gehalten, rief Bileam. Hätte ich ein Schwert dabei, so würde ich dich jetzt töten. Also er ist komplett in Rage. Er ist einfach wütend auf die Eselin und er behirnt überhaupt nicht, dass jetzt gerade ein Tier mit ihm gesprochen hat. Also die normale Reaktion wäre eigentlich, hey, Moment mal, was geht da jetzt ab? Was passiert da jetzt? Aber er ist einfach wütend und nimmt das gar nicht wahr. Er fängt mit der Eselin zu diskutieren an. Und die Eselin entgegnet dann auch, bin ich nicht schon mein ganzes Leben deine Eselin, habe ich mich jemals so verhalten? Dann hat Bileam zugegeben, nein, so, also das ist ja schon ein sonderbares Verhalten. Ja, Gott schaut nicht länger nur zu, sondern er greift wieder ein. Der Herr öffnet Bileam die Augen, sodass er den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen sah. Da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich zu Boden. Jetzt fragt der Engel des Herrn, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich bin gekommen, um dir den Weg zu versperren, weil du sonst vor meinen Augen ins Verderben rennst. Dreimal hat die Eselin mich gesehen und ist mir ausgewichen. Andernfalls hätte ich dich mit Sicherheit getötet und die Eselin am Leben gelassen. Ja, und Bileam zeigt jetzt zum ersten Mal sozusagen Reue. Er versteht, okay, er macht da gerade etwas falsch. Vers 34, da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe mich schuldig gemacht, denn ich habe mich nicht bemerkt, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn dir mein Plan nicht gefällt, werde ich wieder umkehren. Also offensichtlich gefällt dem Engel des Herrn und Gott der Plan nicht, sonst hätte er nicht den Engel des Herrn in den Weg gestellt. Aber ja, der Engel sagt dann, geh mit diesen Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Und so sind sie dann weitergezogen. Also die Eselin hat dem Bileam eigentlich das Leben gerettet. Und Bileam hat es nicht verstanden. Ja, Bileam kommt dann an beim Volk Israel, also im Land Moab. Und jetzt beginnt der eigentliche Auftrag, weswegen Balak ihn gerufen hat. Da gehen wir jetzt zum Kapitel 23, also 4. Mose Kapitel 23. Das ist der letzte Teil der Geschichte. Ja, Balak hat viel Geld investiert, er hat Zeit investiert, er hat seine besten Männer geschickt und er hat da wirklich große Hoffnung gesetzt auf Bileam. Und er will jetzt nur noch eines. Vers 13, also Kapitel 23, Vers 13, verfluche dieses Volk. Das ist das, was er jetzt möchte. Bileam sagt aber, ich kann nur das sagen, was Gott mir aufträgt. Und ich meine, wieso sollte Gott auftragen, dass er das Volk verflucht? Macht ja keinen Sinn. Was Balak jetzt versucht ist, er führt Bileam auf verschiedene Anhöhen, wo man das Volk dann ja nur teilweise sieht oder weiter weg sieht, so mit dem Gedanken, ja, wenn er es nicht ganz sieht, dann kann er es ja verfluchen, dann wird es ja nicht so schlimm sein. Aber es passiert einfach dreimal das Gleiche. Bileam segnet das Volk, er kann nichts anderes sagen. Und jetzt wird Balak immer wütender. Also es ist eine Geschichte voller Wut. Einfach nur, weil sich hier Menschen nicht an das halten wollen, was Gott eigentlich von uns möchte. Vers 25 sagte Balak zu Bileam, wenn du sie schon nicht verfluchst, dann segne sie doch wenigstens nicht. Da hätte er lieber gar nichts sagen müssen. Aber ja, es passiert das, was Gott eigentlich ganz am Anfang schon gesagt hat. Das haben wir im Kapitel 22, Vers 12 gelesen. Du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Also für Gott, aus Gottes Perspektive war ja von Anfang an klar, was hier Sache ist. Das ist ein gesegnetes Volk, es darf nicht verflucht werden und es passiert Gottes Plan. Es passiert nicht der Plan Bileams. Er verflucht sie nicht und bekommt auch kein Vermögen zugeschickt und es passiert auch nicht der Plan Balaks, der diesen Fluch ursprünglich wollte. Es passiert Gottes Plan. Ja, was hat diese Geschichte jetzt mit uns zu tun? Also ich denke, die wenigsten von uns werden mal mit einem sprechenden Esel diskutieren und die, ja, Einen Engel mit einem gezückten Schwert haben wahrscheinlich auch noch nicht so viele gesehen. Aber ich glaube, diese Situation, dass wir uns irgendwas einbilden und Gott möchte uns aufhalten oder uns zeigen, hey, das ist so nicht der Weg. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einige schon erlebt haben oder erleben werden. Man überlegt sich was, ein Plan scheitert, es funktioniert einfach nicht, man hat keine Ruhe und ja, dann fragt man sich, sind das alles Zufälle oder versucht gerade Gott meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ja, wo stellt mir Gott vielleicht gerade einen Engel in den Weg? Also vielleicht nicht gleich direkt sichtbar, aber vielleicht so. Ja, man merkt einfach, da ist jetzt ein Widerstand, das soll so nicht sein. Und genau an diesem Punkt war ich ja vor ein paar Monaten. Ich habe gemerkt, alles geht schief, ich komme nicht weiter, das, was ich mir überlegt habe, es führt zu nichts. Und ja, es ist ja alles im Sand verlaufen. Beruflich stecken geblieben, Unternehmen gescheitert, Bewerbungen funktionieren nicht. Es schließt sich eine Tür nach der anderen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, so bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, ist das das, wo du mich haben willst? Und ja, ich habe nur noch gegen geschlossene Türen gekämpft. Und dann habe ich, also ich war an einem Punkt, fertig, stopp. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen und das ist dann das, was sozusagen ja alles verändert hat. Also ich hab das jetzt zusammengefasst. Ich habe natürlich mit Gott schon ein bisschen mehr diskutiert. Herr, mir ist alles egal. Mach mit meinem Leben, was du möchtest. Wenn du willst, dass ich in der Wirtschaft bleibe, dann bleibe ich dort. Wenn du möchtest, dass ich in die Mission gehe, dann gehe ich in die Mission. Wenn du möchtest, dass ich in ein anderes Land ziehe, dann ziehe ich dorthin. ich möchte nicht mehr an meinen eigenen Plänen festhalten, ich möchte das tun, was du für mein Leben vorgesehen hast. Ich habe sozusagen Gott alles abgegeben und dieses Gebet ist sozusagen jetzt der Wendepunkt bei meinem Beispiel, also beim Beispiel von mir. Das heißt nicht, dass ich jetzt sofort alle Probleme gelöst habe, aber es hat einfach meine Einstellung verändert. Das ist das Wesentliche. Und ich habe dann Ruhe und Frieden damit gehabt. Ich habe mir gedacht, passt, jetzt habe ich es abgegeben, jetzt ist mir das gleich. Mal schauen, was der Herr jetzt noch tut mit mir und meinem Leben. Ja, und es war dann tatsächlich so, dass wenige Wochen später wurde ich dann angeschrieben auf LinkedIn von einer Head of Talent Acquisition und sie hatte wirklich den perfekten Job für mich, der perfekt auf mein Profil zugeschnitten war. Ich habe absolut nichts dafür getan, dass die auf mich zugekommen ist. War dann das erste Interview erfolgreich, zweites Interview erfolgreich, das dritte Interview, ich musste halt was vorbereiten, was präsentieren vor der Geschäftsführung. Ich habe schon auch was getan dafür sozusagen, also ich mich schon auch angestrengt. Und ich habe dann genau so einen Job bekommen, der mich wieder genau dorthin weiterbringt, was ich mir ursprünglich gedacht habe. Und für mich ist das ganz klar geführt. Das ist für mich kein Zufall. Und es geht jetzt nicht darum, dass Gott einem dann genau das schenkt, was man sozusagen gewollt hätte. Das Wesentliche ist, denke ich, dass wir das einfach abgeben. Und also der größte Wendepunkt ist jetzt nicht der neue Job, sondern der größte Wendepunkt ist meine Einstellung, die sich da geändert hat. Ja, ich denke, wir sollen nicht aufhören zu planen, auch nicht aufhören fleißig zu sein, sondern einfach unsere eigenen Pläne so mit offenen Händen halten. Ja, zum Abschluss möchte ich noch ein paar Fragen mitgeben. Wo steht in meinem Leben vielleicht gerade ein Engel auf dem Weg? Wo sagt mir Gott, hey, pass mal auf, du musst dann auch was ändern, du musst deine Einstellung ändern, du musst deinen Plan ein bisschen ändern. Wo versucht Gott mich vielleicht aufzuhalten? Und wo halte ich an meiner eigenen Vorstellung fest, so dass ich Gottes Führung gar nicht wahrnehme oder dass ich da halt ja gar nicht sehe, was Gott mir eigentlich sagen will. Und vielleicht ladet Gott uns heute ein, ihm einfach nochmal neu zu vertrauen. Herr, ich verstehe deinen Weg im Moment vielleicht nicht, aber ich möchte dir trotzdem vertrauen. Das ist sicher etwas, was wir uns zu Herzen nehmen können. Und Glaube bedeutet nichts mehr zu tun. So, ich hab ja auch was getan, ich war ja dann auch fleißig. Aber ich habe aufgehört, die Kontrolle behalten zu wollen. Das ist das Wesentliche. Ich habe meine Pläne in Gottes Hände gelegt. Also, vielleicht bestätigt Gott manchmal unsere Pläne, vielleicht gibt er uns dann wirklich genau das, was wir eigentlich wollten, nur wir müssten zuerst unsere Einstellung ändern. Vielleicht verändert Gott aber auch die Pläne. Das kann auch vorkommen. Und dann muss man das so annehmen. Oder vielleicht führt er uns auf einen Weg, den wir uns selbst niemals ausgesucht hätten. Es kann auch was ganz Neues sein. Das sind jetzt so die drei Optionen, sage ich mal, die passieren können. Und das ist auch gut und in Ordnung so. Wichtig ist, Gottes Plan ist immer besser als unser eigener. Und deshalb wünsche ich uns allen den Mut, jeden Tag neu beten zu können. Herr, nicht mein Plan, sondern dein Plan. Amen.